Tobias Haberl, Die große Entzauberung, vom trügerischen Glück des heutigen Menschen. Wir haben unser Leben unter Kontrolle. Per App messen wir unsere Schritte, den Blutdruck und unsere Herzfrequenz. Unsere Freunde haben wir in Listen gespeichert und dank Smartphone-Ortung wissen wir jederzeit, wo unsere Kinder gerade spielen. Die Digitalisierung macht unseren Alltag gewiss sicherer und einfacher. Doch warum fühlen wir uns trotzdem nicht frei und glücklich? Weil die neuen technischen Errungenschaften auch ihre Schattenseiten haben, meint der Journalist Tobias Haberl. Mit dem Bemühen um Sicherheit wächst unsere Angst und in der Vernetzung werden wir einander fremd. Die Blinks zu Haberls Buch »Die große Entzauberung« schwärmen nicht von der guten alten Zeit, in der alles viel besser gewesen sei. Doch sie zeigen deutlich, auf was wir verzichten müssen, wenn wir uns weiterhin mit Dutzenden von Apps durchoptimieren und unsere Freundschaften mit Dauerkommunikation zum Verstummen bringen. In diesen Blinks lernst du aber auch Auswege kennen. Spontanität und Gelassenheit. Natürlichkeit und Nähe können uns wieder verzaubern, wenn wir das nur wollen. Blink Nummer 1. Indem wir alles berechnen und optimieren wollen, entzaubern wir die Welt. Ja, doch, es geht uns, allen Krisen zum Trotz, gut, in weiten Teilen der sogenannten westlichen Gesellschaft. Und glauben wir den Zahlen, wird es immer nur noch besser. Die Wirtschaft wächst und mit ihr der relative Wohlstand, während Armuts-, Sterbe- und Kriminalitätsraten sinken. Aber verraten uns derartige Zahlen tatsächlich, wie wir uns fühlen, wie gut es uns geht, wie glücklich wir sind? Objektiv gesehen lebten wir nie sicherer als zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Dennoch waren wir gleichzeitig auch nie so ängstlich, unsicher und überfordert wie heute. Ob rotes Fleisch oder Plastik im Trinkwasser, wir fürchten uns vor allem, was potenziell gefährlich werden könnte. Aber auch vor dem, was laut, unberechenbar und exzessiv ist. Rauchen ist verpönt. Im Park ist Grillen verboten. Und den rauschhaften Festen wollen wir heutzutage lieber widerstehen, anstatt sie zu feiern. Hinzu kommt ein dauerndes Gefühl der Unzufriedenheit. Schaut man sich die Zeitschriftentitel an einem x-beliebigen Bahnhofskiosk an, springen einen die Botschaften sofort an. So schaffst du es abzunehmen. Lerne, wie du dein volles Potenzial ausschöpfst. Die scheinbar harmlose Aufforderung, sein bestes Leben zu leben, setzt uns jedoch unter dauerhaften Veränderungsstress. Uns umfängt ständig das Gefühl, nicht zu genügen, zu wenig zu leisten und insgesamt zu wenig vom Kuchen abzubekommen. Wie kann es also sein, dass die Welt immer bequemer und sicherer, wir aber immer unsicherer werden? Die Antwort? Die moderne, technisierte Welt hat uns zu Kontrollfreaks werden lassen. Immer mehr Aspekte unseres Lebens wollen wir vermessen. Schlaf, Kalorien, Schritte und Herzfrequenz zählen wir in der Hoffnung, sie so kontrollieren zu können. Doch alles, was wir eben nicht kontrollieren und vorhersehen können, macht uns gleichzeitig Angst und schüchtert uns ein. Durch unsere Sucht nach Kontrolle und Berechnung verlieren wir aber noch mehr. Der Soziologe Max Weber sprach bereits vor 100 Jahren von der Entzauberung der Welt, die dadurch einsetzt, dass wir sie berechnen und sie unterwerfen wollen. Seine These scheint sich zu bestätigen. Wir büßen etwas ein, indem wir alles an uns und um uns herum berechnen, rationalisieren und optimieren. Es fällt uns immer schwerer, loszulassen, spontan zu sein und, nun ja, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Es ist also nicht vollkommen vermessen zu fragen, wollen wir wirklich so leben? Blink Nummer 2. Die Diktatur der Positivität verbannt Melancholie aus unserem Leben. Wir leben in Zeiten des Daueroptimismus. Seitdem uns Googles 6 bunte Buchstaben bei jeder Suchanfrage ins Gesicht springen, muss alles glatt und freundlich sein. Selbst wenn wir mit Freunden kommunizieren. Ein Tränenlach-Emoji im Messenger, ein Dauergrinser auf Instagram. Eine solche Kultur hat kaum Platz für Trauer und Schwermut. Wer zweifelt, nostalgisch schwelgt oder einfach nur durch die Stadt flaniert, kauft nichts, vergibt keine Likes, schafft nichts Neues. Kurz, er ist unproduktiv. Genau das scheint das größte Vergehen unserer Tage zu sein. Unproduktivität muss mit allen Mitteln verhindert werden. Das Ideal von heute ist stattdessen der Mensch, der rational und optimistisch an die Dinge herangeht, sich selbst und alles um sich herum bejaht. Dabei kann Melancholie auch ganz anders gedeutet werden. Nach dem Philosophen Jacques Derrida steht die Melancholie dafür, sich gegen das Vergessen zu sträuben. Zu Goethes Zeiten galt Traurigkeit nicht als pathologisch, sondern war Ausweis für die Schönheit der Seele. In der heutigen Zeit lässt einen jedoch das Gefühl nicht los, dass wir die Melancholie, wenn wir es denn könnten, am liebsten ganz wegrationalisieren würden. Wenig verwunderlich ist es da, dass wir heute dazu neigen, tiefe Traurigkeit als Krankheit zu betrachten. Der US-amerikanische Psychiater Alan Francis hat sich dahingehend einige Statistiken angesehen. Im Jahr 1980 befand man es als normal, wenn ein Mensch ein Jahr lang um einen nahen Angehörigen trauerte. 1994 stellten Psychiater im Durchschnitt nach 2 bis 3 Monaten Trauer eine Diagnose. Alles, was davor lag, ließen sie noch als gewöhnliches, nicht weiter bedenkenswertes Trauerverhalten durchgehen. 2013 jedoch wurden Trauernde durchschnittlich schon nach wenigen Wochen pathologisiert. Wer länger als einen Monat trauert, muss krank sein. Dass die Diktatur der Positivität unserer Komplexität als Menschen nicht gerecht wird, da wir eben ein breites Spektrum an Gefühlsregungen haben, sehen wir in einem weiteren Phänomen, dem wahnwitzigen Erfolg sämtlicher True-Crime-Formate. Ob als Podcast, TV-Serie, Story in einem Hochglanzmagazin oder ganz einfach als Krimi. Nie war Verbrechen beliebter. Irgendetwas in uns scheint sich nach dem Dunkeln, nach Gefahr, nach Abenteuer zu sehnen. Man könnte auch sagen, umso mehr unser Leben in Watte gepackt ist, desto größer wird unsere Sehnsucht, diesem Leben zu entfliehen. Würden wir den dunklen und schweren Gefühlsregungen in uns wieder mehr Raum geben, müssten wir uns vielleicht keinen Ersatz suchen. Statt in Krimis zu flüchten, könnten wir dann unsere Empfindungen annehmen. Blink Nummer 3. Die heutige Angebotsvielfalt versperrt uns den Weg zu echten Erfahrungen. Vielfalt ist uns wichtig. An jedem Kiosk können wir aus zahllosen Biersorten wählen, in jedem Supermarkt aus dutzenden Olivenölen. Jedes Paar Turnschuhe lässt sich mit nur einem einzigen Klick in sämtlichen Farben bestellen. Wer in Berlin oder einer anderen Großstadt lebt, kann sich durch beinahe alle Nationen der Welt essen. Und auf Netflix können wir aus mehr Serien wählen, als wir jemals anschauen könnten. Aber sieht so echte Vielfalt aus? Natürlich nicht. Denn zur selben Zeit stirbt durch unsere Art zu leben die Mannigfaltigkeit der natürlichen Welt. So greift ein nie dagewesenes Artensterben um sich. Von den Vögeln, die vor 200 Jahren unsere Erde bevölkerten, existiert heute nur noch ein Fünftel. Und wenn wir so weitermachen, könnte bis zum Jahr 2030 jede 5. Pflanzenart aussterben. Wir haben es mit einer Scheinvielfalt auf allen Ebenen zu tun. Sie macht sich insbesondere auch beim Reisen bemerkbar. So können wir heutzutage spielend leicht beinahe alle Orte dieser Welt aufsuchen. Die Buchung via Airbnb funktioniert vollkommen problemlos und während der Anreise mit Bahn oder Flugzeug müssen wir nicht einmal von unseren geliebten Displays lassen. Dafür sorgen Netflix und ein schnelles WLAN. Keine Anstrengungen zu haben, bietet jedoch nicht nur Vorteile. Wir kommen zwar bequem und gut unterhalten ans Ziel und finden dort den gewohnten Komfort, verpassen dabei aber die Möglichkeit, beim Reisen echte Erfahrungen zu machen. Erlebnisse zu haben, an die wir uns auch Jahre später noch erinnern. Sicher ist es irgendwie toll, dass wir auf Okinawa unsere Lieblingsserie auf Netflix zu Ende schauen können, doch es ist zugleich auch ein Verlust, da uns dadurch die Fremdheitserfahrung fehlt. Ohnehin finden wir kaum mehr fremde Orte. Die Orte, die wir bereisen, sehen sich immer ähnlicher. Und vor Ort sprechen die Menschen selbstverständlich Englisch. Wenn man nicht mehr sagen kann, ob ein Coffeeshop nun in Köln, Melbourne oder Kyoto steht, dann stimmt etwas nicht. Wir sind zwar überall zu Hause, aber lernen deswegen auch nichts Neues kennen. Es gelingt uns immer weniger, unseren Alltag anzuhalten, ihm zu entfliehen, ihn zu unterbrechen. Um echte Erfahrungen zu machen, brauchen wir jedoch genau das: Unterbrechungen. Sie sind aber durch die 24-Stunden-Unterhaltung der Digitalisierung verloren gegangen und müssen von uns bewusst herbeigeführt werden. Unterbrechungen sind nicht zu verwechseln mit einer im durchgetakteten Alltag fest eingeplanten Viertelstunde Meditation. Der Autor Tobias Haberl findet beispielsweise im Gebet eine sinnvolle Unterbrechung. Beten lässt unser Leben in der westlichen Welt zumindest für kurze Zeit stillstehen und verschafft uns so eine Pause vom Posten, vom Mailen, vom Liken und vom ständigen Entertainment. Blink Nummer 4. Unsere Toleranz ist eine Fassade. Hinter ihr herrscht Gesinnungsterror. Wir hören immer wieder, dass unsere Gesellschaft offener und toleranter geworden sei. Aber stimmt das überhaupt? Akzeptieren wir es tatsächlich, wenn jemand eine Sicht auf die Dinge hat, die anders ist als unsere? Oder steckt hinter der toleranten Fassade ein intoleranter Zeitgeist? Toleranz bedeutet, andere Meinungen aushalten zu können. Doch nie reagierten wir beleidigter und dünnhäutiger als heute, wenn uns eine Ansicht nicht passt. Auf Twitter lässt sich beispielsweise Tag für Tag beobachten, wie sich junge Feministinnen und Männer gehobenen Alters gegenseitig in die Mangel nehmen. Veganer gegen Fleischesser wettern und Dieselfahrer gegen Radler. Die Gesellschaft zersplittert in eine Vielzahl unterschiedlicher Teile, die sich oft unversöhnlich gegenüberstehen und manchmal sogar bekriegen. Es herrscht eine große Skepsis gegenüber allem, was nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Heraus kommt dabei eine Kultur des Beleidigtseins und der Hypermoral, in der jeder die Aussage des anderen auf die ungünstigste Art und Weise interpretiert. So wird einer einfachen Frage nach Herkunft stets das Schlechteste, nämlich Rassismus, unterstellt. Echte Solidarität zwischen sich nahestehenden Gruppen schwindet derweil. Die entscheidende Frage lautet: Woran liegt es, dass wir an diesem Punkt angelangt sind? Nun, sicherlich auch an den sozialen Medien. Denn Aufmerksamkeit bekommen dort vor allem die, die sich am lautesten angegriffen fühlen, wenn sie auf abweichende Meinungen treffen. Die Profiteure dieser Empörungskultur, in der pausenlos ohne Nuancen gestritten wird, sind jedoch nicht die Minderheiten, in deren Namen sich Menschen echauffieren. Nutzen ziehen daraus vor allem die großen Tech-Konzerne wie Facebook und Twitter. Eine Folge dieser Entwicklung ist auch, dass Werke von Künstlern, die sich nicht herrschenden Moralvorstellungen unterordnen, aussortiert werden. Es gelingt uns immer schlechter, zwischen Künstler und Kunstwerk zu unterscheiden. Heraus kommen dabei langweilige und vorhersehbare Werke, deren ästhetischer Gehalt gering ist. Laut dem Schriftsteller Bret Easton Ellis befinden wir uns in einer Zeit des Gesinnungsterrors, da wir Kunst fast ausschließlich danach beurteilen, ob sie politisch korrekt ist. Wichtig scheint uns vor allem, ob ein Werk sämtliche Minderheiten vereint und ob die Protagonisten darin moralisch integer handeln. Das ist an und für sich kein Nachteil, dennoch sollte Kunst mehr sein. Vorauseilender Gehorsam gegenüber potenziell gekränkten Zuschauern und Leserinnen lässt Schönheit und Erkenntnis auf der Strecke bleiben. Blink Nummer 5. Glück lässt sich nicht planen oder in eine Formel fassen. Wir lieben Zahlen. Unsere Tage sind durchgetaktet. Unsere Schritte lassen wir zählen. Nichts überlassen wir dem Zufall. Alles ist geplant. Wir haben eine irrationale Angst vor allem, was sich nicht berechnen lässt. Die Folge davon ist, wir lassen uns kaum mehr treiben oder überwältigen, vertrauen nur noch ungern auf unser Bauchgefühl. Schließlich lügen Zahlen weniger als der Bauch. Zumindest scheint es so. Stattdessen planen wir, was es nur zu planen gibt und versuchen so, jede mögliche Unannehmlichkeit auszumerzen, bevor sie entsteht. Dem Ganzen liegt eine Idee zugrunde, die heute kaum erfolgreicher sein könnte. Sie besagt, Glück und Erfolg seien planbar. Die Idee ist nicht neu. Bereits im Jahr 1927 veröffentlichte der Psychologe Gustav Großmann ein Buch mit dem Titel »Sich selbst rationalisieren. Lebenserfolg ist erlernbar«. Darin rät er seinen Lesern, ein Glücksjournal zu führen. Sie sollen sich allabendlich notieren, was sie am Tag gemacht haben und welche Aktivitäten besonders starke Glücksgefühle in ihnen ausgelöst haben. Heute ist Großmanns Vorstellung, Glück und Erfolg seien durch präzise Vorausberechnung quantifizierbar, praktisch überall anzutreffen. Doch wir berauben uns damit auch glücklicher Zufälle und überraschender Umwege, die uns auf neue Ideen bringen könnten. Zufälle und Unwägbarkeiten sind nichts Unnützes, nichts, das wir mit allen Mitteln überwinden sollten, sondern sie machen uns produktiv. Not macht nicht zuletzt erfinderisch. Der Händler Thomas Sullivan beispielsweise erfand zu Beginn des 20. Jahrhunderts versehentlich den Teebeutel, da seine Kunden die Teeproben, die Sullivan eigentlich nur für den Transport in Seidenbeutel gepackt hatte, gleich aus eben diesen genossen. Auch andere Errungenschaften wie Penicillin, Viagra oder Teflon entstammen einer glücklichen Fügung des Zufalls. Doch je mehr wir unsere Glückstagebücher schreiben und je akribischer wir Gesundheitsdaten über uns selbst sammeln, desto verbissener stürzen wir uns in eine Suche, die kein Ende findet. Wir gehen verloren in einem Meer aus Daten, der Idee nachhängend, wir könnten alles berechnen. als gäbe es eine mathematische Glücksformel. Und als führte der nächste Yogakurs, die neueste Schlaf-App oder die perfekte Kombination aus Chiasamen und Früchten zum sicheren Glück. Stattdessen sollten wir uns darin üben, mehr zu spielen. Spielen bedeutet, vorher nicht zu wissen, was später dabei herauskommt. Es heißt, die Unberechenbarkeit des Lebens in seiner ganzen Mannigfaltigkeit zu akzeptieren. Blink Nummer 6. Wir sehnen uns nach dem Natürlichen und dem Authentischen und sind ihnen doch so fern. In der Epoche der Romantik galt die Natur als die Quelle der Poesie. Die Romantiker liebten die Natur, ganz vernarrt waren sie in die Idee, eins mit ihr zu werden. Auch wir sehnen uns nach der Natur. Die Natursehnsucht erlebt dieser Tage einen zweiten Frühling. Peter Wohlebens Buch »Das geheime Leben der Bäume« ist seit Jahren ein Bestseller. Auch Dorfromane verkaufen sich gut. Unsere Sehnsucht nach der Natur geht sogar so weit, dass eine Berliner Wäscherei damit werben kann, die Schmutzwäsche der Städte aufs Land zu fahren, damit sie dort in frischer Landluft trocknen kann. Im Gegensatz zu den Romantikern sehen wir uns vor allem deshalb so sehr nach der Natur, weil wir alles Natürliche aus unserer modernen Gesellschaft verbannt haben. Wir können es noch nicht einmal ertragen, wenn uns Bäckerinnen oder Wurstfachverkäufer Brötchen oder ein Stück Fleischwurst ohne Einweghandschuh einpacken. Echte Natur begegnet uns nicht in Büchern und Bildergalerien und wir holen uns die Natur erst recht nicht zurück, wenn wir unsere Wäsche auf eine Landpartie schicken. Natürlich lebt nur, der sich in der Natur aufhält. Diese Erfahrung lässt sich nicht anlesen. Einher mit der Natursehnsucht geht auch unser Streben nach sogenannter Authentizität. Andauernd werden wir dazu angehalten, unser wahres Selbst zu leben. Jeder möchte heute um jeden Preis authentisch sein. Manche kommen dabei auf eigenartige Ideen. So wollen Prominente wie der Schlagerstar Michael Wendler hauptsächlich deshalb am RTL-Dschungelcamp teilnehmen, weil sie glauben, dort der Welt endlich präsentieren zu können, wie sie wirklich seien. Bloß, ist das überhaupt möglich? Gibt es tatsächlich einen wahren Kern in uns? Den einen authentischen Zustand? Natürlich nicht. Es gibt keinen Urzustand, zu dem wir zurückkehren könnten. Unsere Identität befindet sich ständig im Fluss. In der Kindheit schauen wir uns die Verhaltensweisen unserer Eltern ab. Später im Leben kopieren wir, ob bewusst oder unbewusst, die Vorlieben unserer Freunde. Die Vorstellung, dass ich sei eine feste Einheit, ist eine Fiktion. Wir sollten die verschiedenen Rollen, die wir gesellschaftlich spielen müssen, viel mehr annehmen. Eine Frau kann gleichzeitig Mutter, Tochter, Freundin, Ehefrau, Chefin sein und noch viel mehr. Sobald wir das tun, erleben wir eine größere Freiheit, als wenn wir krampfhaft versuchen, andauernd wir selbst zu sein. So weist der Philosoph Slavoj Žižek beispielsweise darauf hin, dass wir gerade dann viel freier sind, unsere Wünsche und Sehnsüchte auszuleben, wenn wir eine Maske tragen, wenn wir also spielen. Blink Nummer 7. Konformitätsdruck macht uns zu glatten Persönlichkeiten ohne Glamour. Das Internet ist eine riesige Konformitätsmaschine. Wir hören nicht mehr in uns hinein, sondern schauen nur noch darauf, was anderen gefallen könnte. Das Paradoxe, je mehr wir dem Versprechen der Werbung folgen, dass wir uns einen individuellen Style zusammenkaufen können, desto ähnlicher werden wir uns. Wir haben die Möglichkeit, alles zu kaufen, was wir wollen. Und doch sehen wir alle gleich aus. Der Philosoph Byung-Chul Han erkennt in glatten, gleichförmigen Oberflächen das entscheidende ästhetische Merkmal unserer Zeit. Wir lieben das Glatte, Reine, Makellose. Und was für Gesichter, Kunst, Architektur und Design gilt, gilt auch für Charaktere. Ein gutes Beispiel dafür ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Gefühlt tragen alle die gleichen Tattoos. Das muss dann an Individualität reichen. Aus Angst, sich kritisch, unkorrekt oder unprofessionell zu äußern, hören sich alle Aussagen dann auch gleich an. Normale menschliche Gefühle wie Wut oder Deprimiertheit, aber auch Triumph sieht man nicht mehr. Spieler, die sich noch ein letztes bisschen Individualität erhalten haben, werden dagegen systematisch ausgemustert. So erging es Leroy Sané, der sich ein riesiges Selbstporträt auf den Rücken tätowieren ließ, oder Max Kruse, der nach einer wilden Pokernacht 75.000 Euro im Taxi liegen ließ. Wer nicht glatt ist, scheint keine Chance zu bekommen. Auch die Fähigkeit zum Genuss hat unter dem Druck der Gleichförmigkeit gelitten. Wir konsumieren zunehmend Dinge, meint der Philosoph Slavoj Žižek, die wir von genau dem Teil befreien, der sie ausmacht. Wir trinken immer mehr Bier ohne Alkohol, Kaffee ohne Koffein, essen mehr und mehr Fleisch ohne Fett und konsumieren Pornos, ohne Sex zu haben. Maßlos sind wir nur darin, uns zu mäßigen. Immer mehr Menschen ernähren sich gesund. Wir mögen unser Essen glutenfrei, fettarm und vegan und greifen zu sogenannten Superfoods wie Chiasamen oder Goji-Beeren. Bloß führt der Wunsch nach einer makellos gesunden Ernährung viele Menschen auch an den Rand einer Essstörung, der sogenannten Orthorexie. Ebenso fühlen wir uns kaum mehr ermutigt, uns auf Partys zu verausgaben und dies als Triumph zu empfinden. Mal unvernünftig zu sein, über die Stränge zu schlagen, ja zum Exzess zu sagen. All das haben wir größtenteils verlernt. Es gelingt uns immer schwerer, einen Abend lang loszulassen und den Augenblick zu feiern. Dabei wäre ein solcher Abend genau das, was wir brauchen, um wieder ein wenig Zauber in unser Leben zu lassen. Blink Nummer 8. Wir bezahlen für falsche Nähe, während wir echte Nähe kaum mehr zulassen. Ob Sauna, Yoga, Hotstone oder Thai-Massage. Der moderne Mensch ist süchtig nach sogenannten Wellness-Programmen. Woher kommt diese Sucht? Nun, ein Grund dafür ist, dass wir Körperlichkeit und Nähe aus unserer digitalen Gegenwart zum großen Teil verbannt haben. Je mehr wir uns in digitalen Sphären bewegen, desto eher sind wir dazu bereit, uns Körperlichkeit mit der Kreditkarte zurückzuholen. Wellness ist der Inbegriff des Ersatzes, mit dem wir fehlende Nähe kompensieren. Und wir sind uns buchstäblich ferner denn je. Verglichen mit 1950 hat jeder Deutsche durchschnittlich 3-mal mehr Wohnraum zur Verfügung. Der Journalist Sebastian Junger weist in seinem Buch Tribe, das verlorene Wissen um Gemeinschaft und Menschlichkeit, darauf hin, dass man heutzutage schon in ärmere Regionen reisen muss, um zu erleben, wie selbstverständlich auch wir vor nur wenigen Jahrzehnten auf engstem Raum zusammengelebt haben. Nur jeder fünfte Deutsche empfing im Jahr 2019 noch regelmäßig Freunde bei sich zu Hause. Ende der 90er Jahre waren es noch 4 von 5. Derartige Statistiken stehen in einem harten Gegensatz zum Mantra Get Connected, unserer digitalen Moderne. Doch bringen uns Social Media tatsächlich näher zusammen? Gewiss, nie war es leichter, mit Freunden in Kontakt zu bleiben und mit mehreren Menschen gleichzeitig zu kommunizieren. Sicherlich ist es toll, mit seiner Tochter skypen zu können, während sie für 3 Monate in Südafrika ist. Und ebenso freuen wir uns über die Praktikabilität sozialer Medien, wenn wir über Freunde von Freunden an unsere Traumwohnungen kommen. Andererseits, eine spontane Einladung zum Kaffee oder ein Feierabendbier ohne lange Absprachen, das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Vor einem Treffen müssen wir zig Nachrichten austauschen. Durch Twitter, Facebook und WhatsApp sind wir auch zur dauernden Kommunikation verdammt. Wir chatten nur noch miteinander, sehen uns aber immer weniger. Durch den scheinbaren Segen der ständigen Erreichbarkeit kommunizieren wir uns zu Tode. Nicht zuletzt machen uns Social Media auch abhängig. Facebook beispielsweise ist bewusst darauf ausgerichtet, eine psychologische Schwachstelle auszunutzen. Bei jedem Like und jedem Kommentar schüttet der Körper Glückshormone aus. Von diesen Erfolgserlebnissen können wir nicht genug bekommen. Die Folge? Wir verbringen mehr und mehr Zeit in der digitalen Sphäre. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass wir dank digitaler Medien und technischen Gadgets sicherer und gesünder als je zuvor leben. Wir geben uns tolerant, sind gut vernetzt und versuchen alles, um uns weiter zu optimieren. Aber unser Glück haben wir darin nicht gefunden. Stattdessen plagen uns Ängste, Einsamkeit und Überreizung. Um unserem Leben wieder mehr Zauber zu verleihen, müssen wir uns aus der digitalen Sphäre herauswagen, auch wenn sie noch so bequem scheint. Was du konkret umsetzen kannst: Miste überflüssige Apps aus. Wir haben zu viele Apps auf unseren Smartphones. Die Programme versprechen uns zwar, unser Leben zu erleichtern, bei Dating, Meditation, Shopping, Lesen und noch mehr. Doch in der Menge machen sie gar nichts leichter. Ganz im Gegenteil. Sie fressen unsere Zeit auf. Wie wäre es, wenn du dir mit einer digitalen Entrümpelung selbst mehr Freiraum verschaffst? Lass dich öfter mal treiben. Natürlich sind viele Apps ziemlich praktisch. Gerade Kartendienste wie Google Maps sind kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Dennoch könntest du in Zukunft bewusst öfter mal die digitale Karte ungeöffnet lassen. Zum Beispiel, wenn du in einer fremden Stadt unterwegs bist. Vielleicht entdeckst du dann interessante Orte, die dir sonst entgangen wären. Das waren unsere Blinks zu Die große Entzauberung von Tobias Haberl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.